Wir sind in Zwetzikon im Zürcher Oberland, und zwar auf dem Friedhof. Wir schreiben den 23. August 2016 und es ist ein heißer Sommertag. Normalerweise geht an so einem Tag fast niemand über Mittag auf den Friedhof. Aber jetzt, in der grössten Mittagssitz, versammelt sich im hintersten Winkel unter einer Eiche mehrere Männer. Sie sind nicht gerade zum Trauern, sondern um ein Verbrechen zu planen. Und zwar eins, das es in dieser Art in der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat.
Das ist «Unter uns – Spione in der Schweiz». Eine sechsteilige Spezialserie vom Podcast «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Wir schauen auf die Länder, die in der Schweiz im Geheimen Informationen sammeln, Menschen und Organisationen bespitzeln oder sogar Verbrechen planen. Und darauf, was das für Folgen hat. Heute bei «Apropos» geht es um Türkei. Um einen Herbst voller Hass, um ein Treffen zwischen den Gräbern und um eine vereitelte Verschleppung. Durch die ganze Serie führt der Bundeshausredaktor und der Spionageexperte bei Tagi und bei Tamedia, der Thomas Knellwolf, der jetzt bei mir im Studio ist. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Thomas.
Hallo Mirja.
Thomas, wenn man so an Spionagefilme denkt, dann haben die oft so spektakuläre Kulissen, wo die spielen. Jetzt reden wir über die Realität. Sag schnell, warum fangen wir die Folge ausgerechnet auf einem Friedhof an?
Es ist jetzt ein bisschen doof, dass ich gerade die erste Frage nicht präzise beantworten kann. Ganz genau weiss ich das nicht. Ich nehme an, sie haben den Ort gewählt, weil man dort ungestört sein kann. Es sind ja Agenten, die da sich versammelt vom türkischen Geheimdienst MIT und Mitarbeiter von der Botschaft von der Türkei in Bern sind präsent, wobei einzelne sind beides, also Agenten unter diplomatischer Tarnung. Und die Männer, die haben einen weiteren in der Schweiz lebenden Türken, eine Privatperson, auf den Friedhof aufgeboten und mit ihm wollten sie das Verbrechen planen. Und dabei wollten sie unbeobachtet sein, was dann aber nicht der Fall ist.
Was es mit dem Treffen auf dem Friedhof auf sich hat, über das reden wir in der heutigen Folge von diesem Podcast. Es geht ja in jedem von diesen Podcasts von dieser Serie um ausländische Agentinnen und Agenten in der Schweiz. Bevor wir die Hintergründe von diesem Fall heute aufrollen, das ist das Personal von dieser Folge.
Mustafa Cetin, türkischstämmiger Schweizer Geschäftsmann, wohnhaft im Kanton Zürich. Unterstützer der islamischen Gülen-Bewegung und anvisiertes Entführungsopfer. Emre Toprak, ehemaliger türkischstämmiger Geschäftspartner von Mustafa Cetin, lebt im Kanton Zürich. Hakan Kamil Yerge, zweiter Botschaftssekretär der Türkei in Bern, Agent des wichtigsten türkischen Geheimdienstes MIT. Hachi Mehmet Gani, Presseattaché der türkischen Botschaft in Bern. Carlo Buletti, langjähriger Leiter der Staatsschutzabteilung der Bundesanwaltschaft. Markus Seiler, Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes, NDB, von 2010 bis 2017.
Thomas, anfangen tut die Geschichte in dieser Folge Jahr 2016. Was ist damals in der Türkei los?
Ja, in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2016, also rund 6 Wochen vor dieser Zusammenkunft auf dem Wetzikon Friedhof, kommt sie in der Türkei zu einem Putsch.
Tanks on the streets, jets overhead, the world watched in shock as a military coup unfolded in Turkey.
Ein Putschversuch erschüttert die Türkei. Alles beginnt mit einer Handvoll Soldaten. Sie besetzen die Brücke. Doch Zivilisten stellen sich der Waffengewalt entgegen.
Tam bayrağı sinyal
Offizier versuchen, den zunehmend autokratisch regierenden Präsident Erdogan zu stürzen. Der Aufstand, der von einem kleinen Teil vom Militär nur getragen wird, bricht schnell zusammen und scheitert. Rund 300 Menschen sterben in dieser Nacht. Mehrheiten von Zivilisten, 2000 werden verletzt. Und der Erdogan bleibt an der Macht.
Das haben selbst langjährige Türkei-Kenner nicht erwartet. Letzte Nacht haben Teile des türkischen Militärs versucht, Präsident Erdogan zu stürzen. Der gescheiterte Putsch kostet mindestens 265 Menschen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Putschversuch in der Türkei hat viele Verlierer und einen Gewinner. Recep Tayyip Erdogan. Der starke Mann am Bosporus, der Präsident der Türkei, ist heute noch stärker geworden.
Was löst der Putschversuch in der Türkei aus?
Ja, der türkische Staat schlägt unbarmherzig zurück. Nicht nur in der Türkei, sondern auch weltweit. Der angeblich Hauptschuldige ist schnell geortet. Es ist der Gelehrte und Prediger Fethullah Gülen. Der lebt in den USA im Exil und führt eine religiöse Bewegung an. Seine Ziele sind für Betrachter, Betrachterinnen von außen nicht einmal so verschieden von denen von der Erdogan-Bewegung, von seiner Partei AKP. Die Gülen-Bewegung ist nicht in erster Linie politisch, aber sie hat das Erdogan-Regime zunehmend kritisiert, auch angegriffen wegen Korruptionsvorwürfen, aber das bisher nur verbal.
Also das ist sozusagen der Schuldige, den man benennt. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass der Gülen tatsächlich hinter dem Putsch steckt?
Der Erdogan zeigt sich davon überzeugt, dass der Gülen und seine Gülenisten hinter dem Putsch stecken. Es sind auch einzelne Militär darin verwickelt, wo Gülen noch sind, aber längst nicht alle. Und für die Schlüsselrolle von Fethullah Gülen gibt es bis heute keinen Beweis.
Du hast gesagt, das Erdogan-Regime schlägt jetzt also relativ unbarmherzig zurück. Was heisst das konkret?
Ja, der Erdogan fordert Vergeltung und seine Härte trifft vor allem Unbescholtene und Unbeteiligte. In der Türkei werden Richter, Beamte, Militärangehörige entlassen. Mehrere 10'000 Personen werden festgenommen. Angebliche Gülenistinnen und Gülenisten, aber auch Kurdinnen und Kurden, andere Oppositionelle, Journalistinnen, Journalisten. Er hat sogar gefordert, dass man diesen Verrätern den Kopf abreißt.
Also Gewaltandrohung auch. Man muss sagen, der ganze Konflikt beschränkt sich ja jetzt nicht nur noch auf Türkei.
Die Gülenbewegung ist in der Türkei stark, aber nicht nur. Sie hat ein weltweites Netz und sie ist auch in der Schweiz relativ stark. Jetzt wird sie von der türkischen Führung plötzlich als Terrororganisation diffamiert. Und zwar auch als Fethullah-Terrororganisation, kurz FETÖ. Und mit dem Schlagwort ziehen jetzt auch die Erdogan-Anhänger in der Schweiz sozusagen in Kampf. Gülenistinnen und Gülenisten werden auch in der Schweiz beschimpft und bedroht. Der Hass, der auch hier geschürt wird, ist stark. Und einer, der das besonders zu spüren bekommt, ist der Mustafa Çetin.
I was born in Turkey and raised in Turkey. With the higher education, I have studied the university abroad in Europe.
Er ist ein erfolgreicher türkischer Unternehmer aus dem Kanton Zürich und eingebürgert.
I am a businessman. I became also later a Swiss citizen.
Was ist denn Mustafa Çetin sein Bezug zu dieser Gülen-Bewegung?
Er ist selber ein Unterstützer. Er gehört dieser Bewegung an.
And being a friend of the movement, I was involved in many activities here in Switzerland.
Und sein Vater ist mit dem Fethullah Gülen persönlich befreundet gsi.
I'm related to the Gülen movement because my father was one of the companions of Mr. Gülen, he himself. I knew him from my childhood.
Ich hatte Mustafa Çetin für die Recherche getroffen und er redet jetzt auch das erste Mal öffentlich ausführlich über seinen Fall.
Since then I kept the contact time to time, but after the coup attempt in 2016, when I have seen the repression on the movement and the people how they suffer, I got involved more with the Gülen movement.
Thomas de Mustafa Cettin, wir haben gesagt, das ist ein Pseudonym, der wird in dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle spielen. Das, was er 2016 in der Schweiz erlebt, also die Repressionen, auch das plötzlich unter Verdacht steht, mit dem ist er nicht allein, oder?
Überhaupt nicht. In der türkischen Gemeinschaft in der Schweiz beschimpfen sich Menschen plötzlich gegenseitig, sie denunzieren sich, zum Beispiel Nachbarn oder Freundinnen. Gräben gehen plötzlich durch die Familie. Und es kommt dann auch in der Schweiz zu dem, was ich einen Sportsommer vom Hass nenne.
Was muss man sich genau unter dem vorstellen?
Ja, es gibt sozusagen die offizielle Ebene. Die türkische Botschaft zu Bern lädt zu einer Medienkonferenz, wo sie strafrechtliche Härte propagiert. Sehr aktiv sind auch Exponenten und Exponentinnen von staatlichen türkischen Organisationen in der Schweiz oder staatlich unterstützten Organisationen in der Schweiz. Schon am Tag nach dem niedergeschlagenen Putsch ist es zu einer Demonstration gekommen vor dem türkischen Konsulat in Zürich. Und der Geschäftsführer von so einem Verband, das ist eine Lobbyorganisation von der türkischen Regierungspartei, der hat ins Mikrofon gebrüllt, die Terroristen vom Fethullah Gülen, der ihres NCK, es gäbe kein Loch mehr, wo sie sich verstecken können. Und ja, der staatlich geschürte Hass hat sich in der Schweiz verbreitet und viele türkischstämmige Menschen haben ihn weitergetragen.
Was ist denn von dem Ganzen in der Öffentlichkeit sichtbar?
Ja, ziemlich viele in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Facebook. Ganz normale Menschen haben sich an dieser Hetze beteiligt. Ein Erdogan-Anhänger aus der Schweiz hat zum Beispiel ein Foto gepostet von Stapeln mit angespitzten Holzpflöcken. Und dazu muss man wissen, dass im Osmanischen Reich das Pfählen mit so Pflöcken eine häufige Folter- und Tötungsmethode war. Und er schreibt dann, ja, ich habe die Pflöcke für Fetü präpariert und für die Verräter, die Fetü beistehen. Und dann schreibt er noch, ich habe sie einzig für die Schweiz bestellt. Und dann hat er noch ein Smiley dazu platziert.
Also das einfach so öffentlich auf Facebook in einem Post.
Ja, und da ist er also bei weitem kein Einzelfall. Es hat dann auch eine Mitarbeiterin von der Organisation, die ich vorher erwähnt habe, der Lobbyorganisation, die hat auf Facebook dazu aufgefordert, in Anführungs- und Schlusszeichen Bastard zu denunzieren. Und ein weiteres Zitat, kotzt die Terroristen aus dir raus. Und sie hat ihnen auch eine Spezialbehandlung versprochen. Sie hat dann auch einen Aufruf vom türkischen Staat gepostet, verdächtige Profile und Webseiten zu melden. Und hat selber gerade auch ein paar Namen von angeblichen Terrorverdächtigen und von Unternehmen, Vereinen, Möbelgeschäften, Schmuckläden und sogar Schulen in der Schweiz genannt.
Also plötzlich tauchen da so Listen auf mit angeblichen Findinnen und Finden vom Erdogan-Regime. Was hat das für Folgen für die Menschen, die eben da auftauchen, die so als Feinde vom türkischen Regime angeschaut werden?
Ja, Konsequenzen sind ziemlich handfest. Also Diffamierte haben berichtet, dass sie dann beschimpft und bedroht worden sind. Nicht nur im Netz, sondern auch im realen Leben, in türkischen Läden, auf offener Straße, sogar in Moscheen. Ihre Geschäfte sind dann gemieden worden, boykottiert und besonders hart hat es dann auch so kleine Schulen von der Gülenbewegung getroffen. Die Bewegung hat in der ganzen Schweiz so Schulen unterhalten, die eigentlich Nachhilfeunterricht angeboten haben für türkischstämmige Kinder, aber nicht nur. Und die Schulen sind ziemlich erfolgreich gewesen, aber die Eltern sind dann halt gewarnt worden, dass sie sollen ihre Kinder aus diesen, und da wieder ein Zitat, Höhlengülens in der Schweiz zurückziehen und die Schulen müssen sofort geschlossen werden. Es gäbe nichts Verrückteres, als Kind diesen Terroristen anzuvertrauen. Und viele Eltern haben dann das gemacht und die Schulen müssen aus ökonomischen Gründen schliessen.
An dieser Stelle, Thomas, müssen wir noch eine zweite Person vorstellen, die jetzt in dieser Geschichte wichtig wird, nämlich der Imre Toprak. Das ist auch nicht sein richtiger Name. Wir haben den Namen auch angepasst. Er ist mit dem Mustafa Cettin recht gut bekannt, oder?
Ja, die beiden sind Geschäftspartner gewesen und dann ist es irgendwie, hat's nicht geeignet und sie sind auseinandergegangen. Aber sie haben ein paar Gemeinsamkeiten. Beide sind in der Türkei aufgewachsen. Beide sind als Erwachsene erst in die Schweiz gekommen. Beide sind da aber verankert. Beide sind Familienväter. Und dann gibt's auch ziemlich viele Unterschiede. Der wichtigste ist in unserem Zusammenhang, während Mustafa Cetin, also der, den wir vorher gehört haben, ein erfolgreicher Geschäftsmann ist und auch den Schweizer Pass bekommen hat, hat Emre Toprak wirtschaftliche Probleme, sprich Schulden.
Was heisst das genau? Also wie sieht Emre Toprak sein Leben in diesem Spatsommer aus, wo eben so die Repression gegen die vermeintlichen Erdogan-Feinde auch die Schweiz erreicht?
Ja, er ist in einer Krise persönlich. Er hat familiäre Probleme, auch gesundheitliche. Er ist, wie viele Türken in der Schweiz, verunsichert, wie er die News aus der Türkei und die offensichtliche Propaganda einschätzen soll. Er kennt ja, wie alle Türken in der Schweiz, auch Gülen-Anhänger. Und sie scheinen ihm nicht so scheußlich zu sein, wie sie in der Propaganda dargestellt werden. Aber andererseits ist es auch zu einem Putsch gekommen mit vielen Toten und die Regierung ist überzeugt davon, dass Gülenisten dahinter stecken und ja, sich ein Bild zu machen ist nicht ganz einfach. Dann kommt noch dazu, dass er in dieser Zeit arbeitslos ist und der Schuldenberg wächst.
Du hast ja gesagt, er ist auch Familienvater und dann bekommt genau in dieser Zeit der Emre Toprak eine Einladung. Um was geht es da?
Ja, er wird kontaktiert und zwar vom Presseattaché von der Türkei in der Schweiz. Und der Presseattaché, der heisst Haji Mehmet Ghani und das ist ein bisschen besonderer Presseattaché, weil er kann weder Englisch noch eine Landessprache von der Schweiz. Also der Kontakt zu den Schweizer Medien, der ist sozusagen ausgeschlossen, ausser jemand kann dort zufälligerweise Türkisch.
Wäre noch gäbe eigentlich für den Job, aber...
Ja, ja, genau. Und der Ghani, der ist aber sehr umtriebig. Er geht an jede, ich würde jetzt mal sagen, türkisch Hundsverlochete in der Schweiz. Er hat auch den Emre Toprak so kennengelernt und er weiss von dem seine Probleme. Und jetzt läutet er ihm an und fordert ihn auf, eine japanische App zu installieren auf seinem Telefon, damit man verschlüsselt kommunizieren kann. Und dann lädt er ihn ein auf den Friedhof in Wetzikon.
Okay, also da könnte man schon so ein bisschen verdächtig werden. Jetzt taucht der Haji Mehmet Ghani ja aber nicht allein schlussendlich auf dem Friedhof auf. Wer ist noch dabei?
Ja, er nimmt einen Arbeitskollegen mit von der Botschaft, den Hakan Kamil Yerge. Und der ist ja, wie wir am Anfang gehört haben, zweiter Sekretär. Und der verhält sich konspirativ. Für seine Fahrt nach Wetzikon nimmt jetzt der angebliche Diplomat nicht seinen normalen weißen BMW mit, sondern ein Zweitwagen, der unauffälliger ist. Ein grauer Opel. Und Diplomatenkennzeichen, die schrauben er gerade auch noch ab und tauscht sie aus gegen ein normales Berner Nummernschild. Und das alles ist für mich jetzt ein bisschen ungewöhnlich für einen zweiten Botschaftssekretär von der Türkei in Bern.
Man fragt sich ein bisschen, wieso das alles? Etwas, wo wir unterdessen ja wissen, auch durch diese Serie, es ist ja nicht die erste Folge, es gibt ja diplomatische Angestellte, die in Wirklichkeit ein bisschen eine andere Rolle haben als auf dem Papier. Ist das auch da der Fall?
Ja, bei mir ist es so, dass er am MIT, also dem wichtigsten türkischen Geheimdienst, angehört. Das ist jetzt nicht meine Behauptung, sondern das schreibt Markus Seiler, damals Direktor vom Schweizerischen Nachrichtendienst, in einem bislang geheimen Bericht, den wir auswerten können.
Was ist der MIT für eine Organisation?
Ja, das ist ein Nachrichten- und Geheimdienst, berühmt-berüchtigt, kann man da sagen. Er gehört zu den einflussreichsten und am besten informierten Diensten in seiner Region. Und er wird auch immer wieder im Ausland aktiv, sogar mit gezielten Tötungen. Wo noch in Wetzikon auf dem Friedhof aktiv geworden ist, hat er etwa 8'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt. Und zum Vergleich, der Schweizer Geheimdienst, der Nachrichtendienst vom Bund, NDB, der hat gleichzeitig im Sommer 16 ein bisschen weniger als 300 Vollzeitstellen gehabt. Es ist also David gegen Goliath.
Mhm. Der MIT, der gut organisierte türkische Geheimdienst, wie du gesagt hast, welche Rolle spielt der nach dem Putschversuch gegen den Erdogan 2016?
Eine führende bei der Repression. insbesondere bei Verschleppung von angeblichen Fetö-Terroristen aus aller Welt. Es kommt dann zu über 60 so extraterritorialen Entführungen, nennt man das.
Was heisst das genau?
Ja, da werden Personen, Verdächtige, werden irgendwo auf der Welt aufgespürt, zum Teil betäubt und in die Türkei verschleppt.
Gehen wir zurück auf den Friedhof in Wetzikon. Dort ist also jetzt der Emre Toprak eingeladen worden. Er steckt eben selber in Schulden, wie du erzählt hast. Und er trifft sich mit zwei Männern. Mit einem, wo wir jetzt wissen, dass er am türkischen Geheimdienst angehört. Und mit einem anderen, mit einem Presseattaché, der auffälligerweise weder Englisch noch Deutsch kann. Sie treffen sich also dort, aber sie sind nicht ganz allein, oder?
Ja, erstaunlicherweise ist die Schweizer Spionageabwehr auch vor Ort und sie beobachtet und dokumentiert alles. Sie macht Aufnahmen, Fotos und sie sammelt Beweise.
Woher hat die Schweizer Spionageabwehr von dem geplanten Treffen auf dem Friedhof gewusst?
Ja, ganz genau wissen wir das nicht. Was wir wissen, ist, dass der NDB angefangen hat, kurz nach dem Putsch, den Botschaftssekretär Jerge zu observieren. Irgendetwas müssen sie also mitbekommen haben von Anfang an. Und ja, die Schweizer Agenten sind am Jerge gefolgt, haben ihn bei verschiedenen Treffen beobachtet und sind jetzt auch rund um den Friedhof herum präsent. Und sie können dann auch herausfinden, was dort ganz hinten unter den Eichen besprochen wird.
Also, was haben Sie herausgefunden? Was haben die türkischen Agenten vom Emre Toprak wollen?
Ja, es fängt eigentlich relativ harmlos an. Zuerst wollen sie einfach Informationen über seinen ehemaligen Geschäftspartner, den Mustafa Çetin, den wir vorher gehört haben. Das sind Telefonnummern, E-Mail-Adressen, wer verkehrt bei ihm, etc. etc. Also auf den ersten Blick harmloses.
Es bleibt aber nicht bei dem harmlosen und auch nicht bei dem einzigen Treffen.
Ja, es gibt zwei weitere Zusammenkünfte, ganz in der Nähe, bei einem Händler von Occasionsautos. Auch da ist natürlich ein relativ unauffälliger Treffpunkt, weil wenn ein paar Männer rumstehen und so tun, als würden sie über Autos fachsimpeln und dann über etwas anderes reden, fällt das nicht auf. Mhm. Und es wird dann ein ziemlich teuflischer Plan besprochen.
Was heisst das?
Am Emre Toprak wird in Aussicht gestellt, dass er bald seine Schulden und alle Sorgen los ist. Die Agenten holen aus dem Auto eine Tasche mit vielen Bündeln 500 Euro Ski und sie zeigen dann die Ski am Toprak und sie zeigen ihm auch ein kleines Fläschchen mit einer durchsichtigen Flüssigkeit.
Also das klingt irgendwie tatsächlich wie einfach eine Filmszene eigentlich. Was hat es mit dieser Flüssigkeit auf sich?
Das waren K.O.-Tropfen, haben die Agenten am Toprak erklärt und sie haben ihm die grosse Summe dann in Aussicht gestellt, wenn er am Mustafa Çetin ein paar Tröpfchen ins Getränk träufelt. Dann haben sie gesagt, er soll ihn anrufen, wenn der Çetin ohnmächtig sei, den Rest würden sie erledigen.
Zielperson von dem Angriff ist ja eben der Mustafa Çetin.
I was very surprised with the action plan of the Turkish Secret Service. Because I was not a decision maker within the Gulen movement. I was an ordinary citizen of Switzerland and Turkey. Just I led a peaceful life and successful business life.
Hätte Mustafa Çetin jemals darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn jetzt der Emre Toprak, also sein Bekannter, da mitgemacht hätte bei diesem Plan?
They must be crazy. What will they do? Me kidnapping to... And questioning me, and I thought
er hat auf mich gewirkt wie jemand, der sein Schicksal, auch wenn es schwer ist, akzeptiert. Er hat sich auch nie beklagt darüber, dass er jetzt lange hat müssen unter Polizeischutz leben in der Schweiz oder dass er sich nicht so frei kann bewegen wie du und ich.
Yeah, I found out that there was a plan that the Turkish Secret Service was planning an operation to kidnap me to bring to Turkey, and I've been informed that by the Swiss Secret Service.
Thomas, du hast vorher gesagt, dass der Plan war, dass der Mustafa Cetin ohnmächtig werden soll und dass die Agenten gesagt haben, den Rest würden sie dann erledigen. Was kann man sagen, was wäre der Rest gewesen? Was hätten sie mit ihm vorgehabt?
Aus anderem Beispiel weiss man, dass Personen, die betäubt worden sind, in ein Auto oder in ein Flugzeug gesteckt worden sind und in die Türkei geschafft worden sind. Also er wäre verschleppt worden.
What they do is, they take the people into a Turkish Secret Service special grounds. They question them without any lawyer, without any informing to any relatives. They torture them. They hold them as many days as possible to make them talk.
Dass Geheimdienste auf Schweizer Boden so eine Verschleppung planen, das ist schon selten, oder?
Also die letzten staatlichen Akteure, die mir bekannt sind, die so etwas geplant haben und durchgeführt haben, waren Nazis. 1935 hat die Gestapo einen Mann namens Berthold Jakob aus Basel entführt. Das war ein Journalist und Pazifist, der unbequem geworden ist, weil er kritisch über das Hitler-Regime geschrieben hat. Ein Agent der Nazis hat ihm in einem Basler Restaurant ein Betäubungsmittel in ein Getränk geträufelt und dann ist er nach Deutschland verschleppt worden und dort vom SS-Führer Heydrich persönlich verhört worden. Dann hat es internationalen Druck gegeben und dem war es zu verdanken, dass der Jakob wieder in die Schweiz zurückgestellt worden ist.
Und jetzt, 8 Jahrzehnte später, im Jahr 2016, haben türkische Agenten eigentlich etwas ganz Ähnliches vor. Was macht der Emre Toprak jetzt mit dem Angebot? Ihm wird also gesagt, du bist all deine Schulden los, schütte ihm doch einfach die Flüssigkeit in sein Getränk. Macht er das?
Er ist hin und her gerissen und es wäre, glaube ich, verlockend gewesen, das Geld zu bekommen. Aber er hat auch gewissensbiss einen Verräter, ein Verbrecher, das will er nicht sein. Er kennt ja den Mustafa Cetin und weiss, dass der kein Unmensch ist. Und er weiss auch, dass die Türkei schon weltweit Menschen verschleppt hat und dass die Menschen in Kerker landen. Er entscheidet sich, nicht mitzumachen. Aber absägen tut er dann auch nicht, sondern er macht sich einfach rar. Er geht nicht mehr ans Telefon, er lässt sich verleugnen durch seine Frau, die nach ihm gesucht wird, und er taucht dann ab. Und damit platzt der Entführungsversuch. Es kommt nie dazu.
Also er versucht sich da ein bisschen rauszunehmen, weil es natürlich auch schwierig ist, da Nein zu sagen, nehme ich an.
Genau, es ist dann, glaube ich, einfach in seine Art, sich zu verschleifen.
Das alles bekommt auch der Schweizer Nachrichtendienst mit. Du hast gesagt, sie beobachten ja den zweiten Botschaftssekretär Jerge, der an diesem Plan beteiligt ist. Wenn jetzt der Nachrichtendienst von so etwas mitbekommt, was kann er da noch machen?
Ab dem Zeitpunkt nicht mehr viel, weil er ist angehalten, um so Sachen zur Anzeige zu bringen. Er kann dann nicht einfach noch ein bisschen weiter beobachten und das Ganze laufen lassen. Und das Einzige, was ihm bleibt, ist, einen Amtsbericht zu schreiben.
Und, okay, ja, das würde man nicht so erwarten.
Und das klingt jetzt sehr bürokratisch, aber das ist eigentlich eine Strafanzeige. Und das hat dann der NDB gemacht. Der Nachrichtendienstdirektor, der damalige Markus Seiler, hat einen Bericht abgeliefert, 4 Seiten, knapp, präzise, türkische nachrichtendienstliche Tätigkeiten in der Schweiz. Dort ist alles drin beschrieben worden, die Reihe von konspirativen Zusammenkünften, Entführungsversuch, und der Bericht ist dann an die Bundesanwaltschaft gegangen.
Und jetzt in diesem Bericht werden die Treffen auf dem Friedhof und bei dem Occasions-Autohändler ziemlich wichtig, oder?
Ja, genau. Der Bericht landet auf dem Pult von Carlo Buletti. Da ist der für Staatsschutz zuständige Staatsanwalt vom Bund. Und der Buletti, der hat ein Problem. Für so ein Verfahren, wenn er Ermittlungen machen will, dann nachher braucht er eine Ermächtigung vom Bundesrat. Und der Buletti weiss auch, der Bundesrat, ja, bei der Türkei, wo ein wichtiges Land ist für die Schweiz, ist der Bundesrat zurückhaltend. Wir müssen noch wissen, in dieser Zeit hat es auch viele Schweizerinnen und Schweizer gegeben, oder Leute aus der Schweiz, die über die Türkei nach Syrien gegangen sind, in Dschihad. Und man war auf die Türkei angewiesen in der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit. Jetzt ist aber so gewesen, dass halt der Fall, die Friedhof-Treffen und die Treffen bei der Garage, die Sachen sind gut dokumentiert gewesen und die Schweiz hat sich es auch nicht können leisten, um nichts zu machen. Also der Bundesrat hat die Ermächtigung, das Okay für das Strafverfahren gegeben.
Man kommt also mit dem Strafverfahren grünes Licht über. Was passiert jetzt mit den beiden türkischen Agenten, die verdächtigt werden? Verhaftet man die oder wie sieht da der Prozess aus?
Ja, da passiert zuerst einmal nichts. Die Bundesanwaltschaft zögert und das Aussen-Departement verlängert am Ghani sogar den Diplomatenpass.
Okay, also die beiden Agenten können also bleiben und weiter ihre Pläne schmieden gegen vermeintliche Regierungsgegnerinnen und Regierungsgegner von der Türkei.
Ja, theoretisch ja. Aber da machen sie es dann doch nicht. Es ist dann so, dass der Staatsanwalt Buletti, der lässt den Emre Toprak, also der, der eigentlich die Entführung verhindert hat, dann zu einer Zeugenbefragung. Und der Toprak ist wieder hin und her gerissen.
Warum?
Er hat wieder Gewissensbiss und vielleicht auch ein bisschen Angst, wenn er jetzt auspackt über das, was die beiden Agenten mit ihm besprochen haben, dann gefährdet er sich selber, vielleicht noch Angehörige in der Türkei. Und er will die nicht voll belasten. Also entschließt er sich wieder zu einem besonderen Schritt und er geht zum Presseattaché Ghani und erzählt ihm, dass er jetzt gar aussagen muss.
Okay.
Und der Ghani ist jetzt vorgewarnt und nach der Aussage treffen sich die beiden nochmal in einem Kaffee bei Dübendorf. Und der Toprak erzählt dort am Ghani alles, was die Bundesanwaltschaft weiss, dass sie da Observationsfotos haben und so weiter und so fort. Also verlässt der Ghani bald das Land und der Jerge ein bisschen später auch.
Dass die beiden Männer können ausreisen können, dass also die Bundesanwaltschaft auch so sich zögerlich verhalten. Warum ist das so? Warum handelt man nicht schneller, bevor die weg sind?
Ja, die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden sowieso diplomatische Immunität geniessen. Das heisst, dass sie eigentlich vor Strafverfolgung geschützt sind. Aber das stellt sich dann später, wie wir noch sehen werden, als ihr Glaube aus.
Das heisst, wenn man das ein bisschen zugespitzt ausdrückt, die Bundesanwaltschaft geht echt davon aus, dass sie sowieso nichts machen können in diesem Fall.
Das ist das eine. Und das andere ist noch, dass man Konsequenzen auch bedenken muss, wenn jetzt da die Schweiz anfangen würde, ausländische Diplomaten festzunehmen, zu inhaftieren und so weiter und so fort. Man weiss ja zum Beispiel aus Russland, wo dann ziemlich willkürlich auch zum Beispiel Journalisten, amerikanische Journalisten verhaftet, offensichtlich, um irgendwelche im Westen verwünschte Verbrecher freizupressen, um die austauschen. Und ja, man weiss nicht, wie es bei der Türkei wäre, oder? Aber theoretisch ist es auch vorstellbar, dass dann die Türkei auf einmal auch zwei Schweizer Diplomaten, unbescholtene, festsetzt und dann irgendwie halt sagt, hey, jetzt lassen wir mal den Ghani und die Jäger frei und sonst schmurren die da bei uns im Kerker.
Man ist da also vorsichtig. Jetzt muss man ja sagen, alles, was der Schweizer Nachrichtendienst im Vorfeld herausgefunden hat und an die Bundesanwaltschaft weitergibt, das läuft ja eben auch im Geheimen ab. Das ist ja auch ein Geheimdienst. Warum können wir heute trotzdem über die Geschichte reden?
Wir haben 2018 vom TAM Media Recherche Diskus recherchiert, der Kollege Coppelda und ich, und haben dann über die Operation Friedhof einiges können herausfinden. Und jetzt mit Recherche für die Serie und für mein Buch noch ein bisschen mehr.
2018 berichtet ihr aber das erste Mal eben über die Operation Friedhof, über die Tätigkeiten des türkischen Geheimdienst in der Schweiz. Was löst die Publikation in der Schweiz aus?
Ja, ziemlich viel Empörung, also vor allem politischen Parteien. Und vor allem darüber, wie dreist das die Türkei da vorgegangen ist. Die Türkei hat alles als Märchen bezeichnet. Der türkische Außenminister hat sogar einen Journalist, der dazu an einer Pressekonferenz sich erlaubt hat, Fragen zu stellen, der hat er als Terrorist bezeichnet. Und auch bei den Ermittlungen geht es auf einmal vorwärts.
Was heisst das konkret?
Die Bundesanwaltschaft fragt erst jetzt beim Außenministerium, beim Schweizerischen, an, ob die beiden Diplomaten-Agenten ob die Immunität haben, also einen Schutz vor Strafverfolgung. Und das Außenministerium antwortet, nein, der Schutz gilt nur für diplomatische Tätigkeiten und dem Führer gehört logischerweise nicht dazu. Mhm. Also jetzt weiss die Bundesanwaltschaft, sie hätte vorher einschreiten können, aber jetzt sind die Agenten natürlich längst über alle Berge.
Der Schritt, die Immunität abzuklären, das hätte man ja theoretisch schon dann machen können, wo es erst mal das Strafverfahren gegeben hat. Wieso hat die Bundesanwaltschaft so lange gezögert und die beiden Männer sozusagen auch ausreisen lassen?
Ich glaube, sie ist irrtümlich davon ausgegangen, dass die Immunität auch für so Sachen gilt. Und das andere ist, dass immer auch in so Nachrichtendienstfällen versucht wird, dass man keinen aussenpolitischen Schaden anrichtet. Die Schweiz ist, wenn sie jetzt ja, Diplomaten von autoritären Staaten, wenn sie die festnimmt, dann noch ist sie am kürzeren Hebel, weil dann passiert das Gleiche auf der anderen Seite, dass auch Schweizer Diplomaten zum Beispiel könnten festgenommen werden. Und dann sieht man ja jetzt auch in anderen Ländern, wer dann rauskommt, dann sitzen da plötzlich Unschuldige in Russland oder so in Haft und bekommt es nicht mehr frei über.
Mhm. Welche Folgen haben denn jetzt die ganzen Geschehnisse bei Mustafa Cetin? Also der, wo so ganz knapp nur einer Verschleppung entgangen ist?
Interessant ist, dass er zu einem Menschenrechtsaktivist geworden ist, dass er heute anderen Opfern von Repression in der Türkei hilft.
Someone has to do something. When I hear the people that I know suffering like that, you know, and I thought I had to do something and being more comfortable with my daily life, I have chosen to help the people that their rights be not advocated. So.
Bei Mustafa Cetin hat also die ganze Geschichte sehr viel ausgelöst. Thomas, was hat man denn allgemein aus dieser Geschichte gelernt?
Ich kann sagen, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe. Wir haben ja in dieser Serie schon über einige Peinlichkeiten und Pannen beim NDB berichtet. Und da haben wir auf einmal einen Fall, wo der NDB seinen Job gemacht hat. Und da ist jetzt meine Wertung, hat seinen Job mehr als erfüllt. Für mich zeigt der Friedhof-Fall, wie wichtig das es ist, dass Behörden Minderheiten vor staatlicher Verfolgung schützen. Und dass es auch ein Staat oder eine Demokratie nicht zulassen, dass das Klima vergiftet wird, dass Meinungsäußerungsfreiheit ausgenutzt wird, um andere Menschen drangsalieren. Und vor allem, dass man einschreitet, wenn ein Staatsbürger verschleppt werden soll. Ja, dagegen muss ein demokratischer Rechtsstaat vorgehen. In dem Fall hat es in meinen Augen Versäumnis gegeben bei der Bundesanwaltschaft. Aber die Gegenspionage vom Nachrichtendienst vorher, die war sehr erfolgreich gewesen.
Danke vielmals, Thomas, für das Gespräch und dass du auch den Friedhof voll über den türkischen Geheimdienst mitgenommen hast in den Podcast.
Gerne.
Das war die vierte Folge von «Unter uns – Spionen in der Schweiz», eine sechsteilige Spezialserie vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit dem Bundeshausredaktor, mit dem Thomas Knellwolf. Und produziert hat diese Folge Noah Fendt. Der Thomas Knellwolf hat auch ein Buch geschrieben zu Spionagefällen, die die Schweiz beschäftigt haben. Es heisst «Enttarnt» und ist erschienen im Wörthersee Verlag. Die nächste reguläre Folge von «Apropos» die hört ihr am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.